Live auf der Lehramt.
Und mir wird auch immer mal wieder zugetragen von Personen, die wir begleiten, die Vorstellungsgespräche erleben und die aus diesen Vorstellungsgesprächen kommen. Also sie haben sich dann auf andere Jobs beworben und machen so die ersten zaghaften Schritte vor die Tür. Genau, und dann kommen Personen zurück und sagen, mir hat seit Jahren und seit Jahrzehnten nicht mehr jemand im beruflichen Kontext so wertschätzend und zugewandt zugehört.
Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich mich einem der Top-Totschlagargumente widmen, die Lehrkräfte von ihrem Umfeld öfter mal zu hören bekommen, wenn sie Missstände in Schule adressieren, nämlich jammern auf hohem Niveau. Du alter, blöder Beamter! Du hast keine Ahnung über deine Privilegien mit deiner Absicherung, deinem hohen Gehalt. Halt doch einfach mal den Mund. Weißt du denn nicht, wie es in der freien Wirtschaft aussieht? Guck dir doch mal bitte jemanden an, der bei Amazon am Paketband steht oder bei Tönnies Rinder schlachtet. Dir geht es doch wohl gut. Du jammerst auf hohem Niveau. Punkt. Kennst du? Jo, damit bist du nicht allein. Lass uns heute einmal schauen, was hinter diesem Totschlagargument steckt. Und es geht mir jetzt gar nicht unbedingt darum, wie du in einer Diskussion andere aushebeln kannst und ihnen deutlich machen kannst, dass es dir aber ja doch berechtigtermaßen schlecht geht. Oder dass die Missstände, die du da adressierst, real sind und dass es deswegen auch einer Lehrperson trotz Verbeamtung im Beruf nicht gut gehen kann. Es geht also jetzt gar nicht darum, jetzt in so einer Diskussion aufzutrumpfen. Mir geht es vielmehr darum, dass du dir selbst gegenüber dieses Totschlagargument entlarvst und ein bisschen besser verstehst, was dahinter steckt. Denn ja, in manchen Fällen sind es die anderen, die einem das dann so spiegeln. Das ist ja jammern auf hohem Niveau. Aber in den allermeisten Fällen ist es doch man selbst, der eigene innere Kritiker, der einen immer wieder einfängt und sagt, na komm Sabine, na ja komm Michael, ganz ehrlich, anderen geht's echt schlechter als dir. Du hast überhaupt keine Legitimation, dich zu beschweren. Es geht dir einfach unglaublich gut. Hier in unserem Erste-Welt-Land, du mit deinem Reihenhaus, deinem Hund, deinen drei Kindern, guckst du dir doch an, das ist doch die reinste Freude. Und du willst dich jetzt auch noch beschweren, dass es dir in deinem Beruf nicht gut geht, mit dem du dir so viel finanzieren kannst, mit dem du schöne Urlaube machen kannst. Du nagst nicht am Hungertuch. Dein Beruf ist auch noch gesichert. Was willst du denn, Sabine? Was willst du denn, Michael? Das ist ja der innere Kritiker in uns, mit dem wir uns fertig machen. Und ich möchte dir in dieser Folge ein bisschen Kanonenfutter, Munition schenken gegen diese Stimme in dir, damit du handlungsfähig wirst und dir dein eigenes Empfinden nicht länger kleinredest. Denn ja, der Lehrberuf ist ein sehr belastender, egal dass du jetzt hier in einer der Top-Industrienationen wohnst. Deswegen darf man es trotzdem anerkennen, dass du einen sehr belastenden Beruf hast und dass man individuell auch in Situationen kommen kann, wo man sehr darunter leidet und es verändern möchte. Okay. Ich unterbreche deinen Podcast-Hörgenuss für diese kurze Ankündigung. Du solltest dir einen Termin vormerken, nämlich Freitag, den 1.12.2023 um 19 Uhr. Da findet unser kostenfreies Live-Webinar statt zum Thema Deine beruflichen Veränderungsmöglichkeiten als Lehrkraft in und außerhalb Schule. Erfolgsstrategien aus 5 Jahren Laufbahncoaching. Dafür kannst du dich ab jetzt
eintragen über den Link, den du in den Shownotes findest. Und ich würde dir raten, das möglichst zeitnah zu tun, denn die Plätze sind limitiert. Zur gleichen Zeit letztes Jahr haben wir ein solches Webinar gehalten mit 500 Plätzen, relativ naiv, 500 Plätze. Die waren nach 24 Stunden ausgebucht, sodass wir einen Wiederholungstermin ansetzen mussten. Diesmal sind wir ein bisschen schlauer, aber dennoch, die Plätze sind limitiert. Und wir würden dich dazu einladen. Was passiert da? Du gewinnst eine detaillierte Übersicht über deine Veränderungsmöglichkeiten in der Schule, aber auch die Chancen und Grenzen dessen, Stichwort eingeschränkte Teilzeitmöglichkeiten und so weiter. Und wir geben dir natürlich einen Ausblick, was erwartet dich denn berufsalternativen technisch in der freien Wirtschaft. Wir sensibilisieren dich für deine wertvollen Soft Skills, also für die Fähigkeiten, die die Türen in der Arbeitswelt öffnen, die Arbeitgeber gerne sehen, und du kommst raus aus dem Feststecken. Das heißt, du gehst auch mit ganz konkreten Berufsalternativen raus. Wir laden dich ganz herzlich ein. Trag dich ein. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht am 1.12. um 19 Uhr im Live-Webinar. Wir freuen uns drauf. Lass uns das also bitte einmal durchleuchten. Ich möchte vorab einmal auf das Wort jammern eingehen, denn jammern ist natürlich direkt ein unschönes Wort, das impliziert, dass man einen Missstand adressiert, ohne ihn verändern zu wollen, also ohne überhaupt was dagegen zu tun. Man beschwert sich einfach nur. Und das ist natürlich tatsächlich keine konstruktive Strategie, keine konstruktive Kommunikationsstrategie gegenüber anderen und gegenüber dir selbst. Denn es eilt ja Lehrkräften leider der Ruf voraus, dass sie jammern. Also Lehrkräfte beschweren sich ständig über zu viel Arbeit, über die Schüler von heute und sonstiges, ne? Und ja, ich habe jetzt in der Vergangenheit natürlich auch selber schon Podcast-Folgen gemacht. Da habe ich den Spiegel ziemlich schmerzhaft vorgehalten, was auch bestimmte Erwartungshaltungen von Lehrkräften gegenüber anderen Jobs und der freien Wirtschaft angeht und bestimmte falsche Erwartungshaltungen, die daraus resultieren, dass man es im Lehrberuf ganz anders und auch viel abgesicherter und behüteter kennengelernt hat, und es gibt deswegen auch so eine gewisse Realitätsfremdheit und so, ne? Das heißt, ja, ich bin natürlich selbst eine derjenigen, die hier in diesem Podcast auch schon schmerzlich geäußert hat: Lehrkraft, wisse, was du hast. Bitte wisse, dass du doch sehr gut verdienst und dass du dich mit bestimmten Problematiken aufgrund deiner Beschäftigung in der Schule auch gar nicht beschäftigen musst und dass das gewissermaßen auch ein Privileg ist, dich damit nicht beschäftigen zu müssen und dich dem nicht stellen zu müssen. Damit will ich aber nicht sagen, dass es keine Missstände in Schule gibt und dass man darunter nicht massiv leiden kann und dass daraus Situationen entstehen, die man verändern möchte. Aber ja klar, auch ich würde sagen, es gibt hier und da Lehrkräfte, die jammern auch auf Basis von Realitätsverlust. So, aber es gibt auch natürlich viele, viele Anlässe, berechtigterweise Missstände anzuzeigen. So, jetzt ist das Problem das des Jammerns, nämlich das Konzept der Verantwortungsabgabe. Und da bin ich tatsächlich nicht für. Das weißt du, wenn du diesen Podcast hörst. Ich bin eine ganz starke Verfechterin von radikaler Verantwortungsübernahme. Das heißt, bitte erkenne, wo ist dein Einflussbereich, und wenn du einen Missstand identifizierst, dann vielleicht hast du keine Ressourcen und keine Kraft, ihn zu verändern, aber dann erkenne bitte wenigstens an, es liegt in deiner Verantwortung auch mit, das Problem anzugehen und nicht nur in der Verantwortung von anderen. Und das impliziert auch, wenn es auch teilweise in deiner Verantwortung liegt, dass man anerkennt, ja, ich habe Mittel zur Verfügung, um das zu verändern. Ich bin nicht ohnmächtig. Also, jammern ist auch so ein bisschen eine Selbstversicherung der eigenen Ohnmacht Ich kann doch hier eh nichts machen. Und damit ist das natürlich eine Coping-Strategie, eine psychologische Schutz- und Hilfsstrategie, wenn man so will, mit der man sich über Wasser hält, um mit bestimmten Problematiken klarzukommen. Durch vereintes Jammern mit Kolleginnen und Kollegen erfährt man ja wiederum auch soziale Zugehörigkeit. Man hat ein gemeinsames Feindbild. Das erfüllt ja einige Funktionen, ne? Sich immer wieder rückzuversichern. Ja, das haben wir gemeinsam. Ja, da geht es uns schlecht. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir gehören zusammen und so, ne? Aber es ist eben nicht konstruktiv, wenn es dabei bleibt, weil man seine eigene Verantwortung in der ganzen Gleichung außen vor lässt. Damit will ich nicht sagen, dass das nur deine Verantwortung ist, aber da gehe ich eben zu dem schönen geflügelten Wort des Familientherapeuten Jesper Juhl, dessen Haltung es ist: Ich bin nicht allmächtig, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin teilmächtig. Und aus dieser Haltung heraus muss man natürlich auch an bestimmten Problemen seine Eigenverantwortung sehen und gleichzeitig mit anerkennen, ja, ich habe Mittel, darauf einzuwirken. Die sind in bestimmten Rahmen gesteckt. Okay, von daher, jammern ist nicht konstruktiv, jammern hat sowas Passiv-Aggressives, aber es ist natürlich gleichzeitig auch eine Strategie unserer Psyche, ja, Sicherheit zu erfahren, Zugehörigkeit zu erfahren und irgendwie noch klarzukommen mit all dem, was man da täglich erlebt. Von daher mein vollstes Verständnis, wie das zustande kommt. Ich habe das auch gemacht und natürlich, ich erwische mich auch immer mal wieder in so einem Selbstmitleidsfilm, aus dem ich dann aber auch wieder auftauche, weil ich letztlich weiß, gerade auch als Selbstständiger, weiß ich, ja, ich bin da selbst dafür verantwortlich, wie hier der Laden läuft. Also muss ich es ändern. Und darum habe ich mittlerweile gelernt, mich nach Phasen des Selbstmitleids, das was ja auch mal sein darf, immer wieder am Schopf rauszuziehen und doch wieder in die Lösungsorientierung reinzukommen. Okay, that being said, jetzt haben wir uns mit dem Konzept Jammern auseinandergesetzt, aber es geht ja um Jammern auf hohem Niveau. Was heißt das auf hohem Niveau und ist das berechtigt im Lehrberuf? Dem liegt ja das Gedankenmodell zufolge, du hast doch alles. Du hast ein Dach überm Kopf, du hast ein schönes Sofa unterm Hintern, dir ist warm, du hast was zu essen, du hast eine feste Arbeit, die Arbeit, da musst du auch nicht drum fürchten, die zu verlieren. Du verdienst auch anständig, du verdienst in einem Rahmen, der dir eine Lebensführung ermöglicht, wo du, wenn du das möchtest, eine Familie aufbauen kannst, wenn du das möchtest, dir Eigentum, eine Immobilie anschaffen kannst, egal wie groß oder klein die ist, wo du dir auch einen dosierten Luxus leisten kannst. Da ist die Flugreise einmal im Jahr oder in der Küche steht halt die teure Jura-Kaffeemaschine oder die zwei Kinder spielen halt teure Instrumente, da steht das Klavier und da steht das Cello und alle tragen typisch deutsche Multifunktionsjacken, die mindestens 200 Euro kosten. Du kennst das alles, ne? Das ist ja das Gedankenmodell, was dem zugrunde liegt, jammern auf hohem Niveau. Das ist so ein bisschen die Erlebenswelt der Boomer-Generation, der Nachkriegsgeneration. Das waren Kinder von Personen, die haben Krieg erlebt und sie wurden in der Nachkriegszeit groß, wo es für alle wichtig war, wieder aufzubauen, wieder Stabilität zu erleben, was zu haben, was anzuhäufen auch, Vorsorge betreiben zu können, anzustreben, meinen Kindern, denen soll es mal wieder besser gehen. Das ist der Zeitgeist der Nachkriegszeit. Und für viele von uns ist das ja auch ganz genau unsere Elterngeneration. Das sind die Werte unserer Eltern. Das haben die uns vorgelebt. Modell lernen. Ja, unser Vater oder unsere Mutter, wenn sie denn da waren, wenn sie denn lebten, falls sie denn berufstätig waren, die haben uns das vorgelebt. Und ja, teilweise hören hier vielleicht noch Personen zu, deren Eltern sind die Silent Generation, also die sind im Krieg geboren oder sogar davor und haben es selber aktiv miterlebt. Mein Vater gehört zu dieser Generation. Ja, und umso wichtiger ist doch Sicherheit, was aufbauen für die eigenen Kinder, sich da rausgearbeitet zu haben, aus den Ruinen sozusagen. Da ging es um die basalsten Bedürfnisse im Maslow'schen Sinne, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Also, wir haben hier ein Mindset, das orientiert sich am 20. Jahrhundert. Ich persönlich bin zum Beispiel Millennial, ich bin Anfang der 80er geboren, habe dann die Jahrtausendwende mitbekommen. Meine Geschwister sind Generation X und ich kann definitiv mitverfolgen, wie sich die Haltungen wandeln. Und den Millennials sagt man zum Beispiel nach, dass es da auch viel mehr um Selbsterfüllung, also um Selbstwirksamkeit, um sinnvolles Arbeiten geht, als den Generationen zuvor, denen es eher um Wohlstandsanhäufung zum Beispiel ging, ne? Also die Werte und die Ideale ändern sich. Das hebelt aber ja jetzt noch nicht das Totschlagargument aus. Und hier kommen wir jetzt wieder zurück zur Maslow'schen Bedürfnispyramide. Vielleicht ist das ja sogar ein Modell, das du selbst im Unterricht schon vermittelt hast an deine Schülerinnen und Schüler. Kommt sehr gerne vor in Fächern wie Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Ethik und so weiter. Abraham Maslow war ein amerikanischer Psychologe und mit seinem Modell der Bedürfnishierarchie, der Bedürfnispyramide hat er visualisiert oder eine vereinfachte Art und Weise gefunden, wie sich menschliche Bedürfnisse und Motivationen strukturiert darstellen lassen, also wie die erklärbar sind. Ja, eine Pyramide hat unten eine breite Basis und oben eine Spitze. Was sind denn die basalen Bedürfnisse jedes menschlichen Wesens? Das sind erstmal die physiologischen Bedürfnisse, also die körperliche Sicherheit oder überhaupt das körperliche Überleben. Essen, trinken, schlafen, atmen, Wärme. Dann kann ein Mensch überhaupt erstmal überleben. Von der Qualität haben wir da noch nicht gesprochen. Darauf baut auf die Sicherheitsbedürfnisse. Also, ich muss nicht zu jedem Zeitpunkt um meine Sicherheit fürchten. Ich muss nicht fürchten, willkürlich getötet, angegriffen oder verletzt zu werden. Es gibt hier bestimmte Regeln. Ich habe ein Dach über dem Kopf und es gibt ein soziales Gefüge, in dem ich eingebettet bin. Und für das Überleben meines Körpers, meiner Psyche, meines Seins ist jetzt erstmal einigermaßen gesorgt durch die Rahmenbedingungen. Und da drin habe ich jetzt auch schon die sozialen Bedürfnisse erwähnt. Das wäre nämlich dann die nächste Hierarchiestufe. Also das Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit, nach Qualität des Austauschs, nach Familie, nach Freundschaft und so weiter. Darauf bauen dann auf die Individualbedürfnisse. Das ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Freiheit, Erfolg, Selbstbestätigung, Unabhängigkeit, der Wunsch nach Ansehen, nach Prestige. Ja, und dann gibt es ganz oben die Pyramidenspitze der Selbstverwirklichung und das ist dann so das Sahnehäubchen in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel mein eigenes Potenzial wirklich ausschöpfen, also das beste Ich zu werden. Ne, das wird ja immer so in der Coaching-Welt hochgehalten. Werde die beste Version deiner selbst. Das wäre jetzt die Spitze dieser Pyramide. Und wenn uns jetzt jemand vorwirft, ach, das ist doch Jammern auf hohem Niveau, dann ist da impliziert, es geht jetzt hier wirklich um die Spitze der Pyramide. Also es geht jetzt hier nur noch um das i-Tüpfelchen Selbstverwirklichung. Und du maßt dir an, hier so zu klagen, du hast doch alles, was diese Pyramide hergibt, nur das letzte Tüpfelchen, weil dir das jetzt mal gerade fehlt, machst du hier so ein Fass auf, gibt's ja wohl gar nicht. Und das ist ja auch genau die Argumentation, die wir uns selbst gegenüber führen. Und jetzt möchte ich dich einmal dazu einladen, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide noch einmal mit mir durchzugehen und zwar wirklich mit einem geschärften Blick dafür, inwiefern diese Bedürfnisse im Rahmen des Lehrberufs denn gestillt werden. Lasst uns erstmal auf die ganz basale Schicht, die unterste Schicht dieser Bedürfnispyramide gucken, nämlich die physiologischen Bedürfnisse. Nahrung, Schlaf, Wasser, Sicherheit, Wärme. So, Und jetzt überleg mal, inwiefern empfindest du das durch Schule bedroht? Okay, klar, du kannst einkaufen gehen, du kannst dir leckere Sachen kaufen und die in der Brotdose mitbringen in die Schule. Da sind wir uns vielleicht einig, ja? Aber von wie vielen Lehrkräften habe ich schon gehört, dass sie bis 13 Uhr noch nicht einmal ins Butterbrot beißen konnten? Dass sie nicht ausreichend trinken können während des Tages, weil zum Beispiel in manchen Fachräumen Trinken und Essen vollkommen verboten sind oder es Schulknigge ist, dass gar nicht getrunken werden darf während des Unterrichts, weder von den SchülerInnen noch von der Lehrkraft. Und auch dieses ständige Rumgerenne in der Pause. Ist denn die Situation überhaupt gegeben, dass du gut physiologisch für dich sorgen kannst im Schultag, nämlich dir ausreichend Energie zuzuführen und ausreichend zu trinken? Es gibt auch das Beispiel, eine Lehrkraft, die zum Beispiel krankgeschrieben war wegen einer Thrombose und wegen dieser Thrombose dann eine Zeit lang zu Hause verbringen musste. Du weißt, bei einer Thrombose geht es natürlich auch ganz stark darum, den Wasserhaushalt des Körpers hochzuhalten, damit bestimmte Blutpartikel nicht aneinander kleben, damit der Blutfluss gesichert ist. Da musst du viel trinken. So, wenn diese Lehrkraft jetzt zurückkommt in die Schule, kann die das gewährleisten? Zum Beispiel, dass sie ihr Bein hochlagern kann, wenn sie jetzt eine tiefe Venenthrombose hatte, dass sie ihr Bein hochlagern kann, dass sie sitzend unterrichten kann, dass sie genügend trinken kann. Ist das gesichert? Oder Sicherheit? Jetzt weiß ich von vielen Gebäuden, Schulgebäuden, das wird mir zugetragen, die Belastungen haben. Pilzbelastungen, Asbestbelastungen. Ich kenne Lehrkräfte, die haben Asthma und müssen in Räumlichkeiten unterrichten, die für ihre Gesundheit wirklich bedrohlich sind. Die müssen teilweise die Schule wechseln, weil die Gebäudesubstanz Belastungen hat, die mit ihrem Asthma nicht vereinbar sind. Und sie dürfen noch nicht mal darüber sprechen. Das gibt es auch, dass irgendwelche Gebäude durch Wasserschäden Schimmelbelastungen haben und es gibt ein allgemeines Schweigeagreement, damit das nicht unter der Elternschaft hochkocht. Also was gibt es doch? Dann über Gefahrenschutz wollen wir gar nicht erst reden. In manchen Fachräumen oder bei manchen Ausflugssituationen oder was auch immer, wie man sich körperlich in Gefahr bringen kann oder eben auch psychologisch, seelisch in Gefahr sieht. Ja? Über psychologische Sicherheit haben wir noch gar nicht gesprochen. Da kommen wir jetzt drauf, denn die nächste Stufe sind die Sicherheitsbedürfnisse. Ich möchte auf jeden Fall schon mal festhalten, wenn wir auf die basalen physiologischen Bedürfnisse schauen, dann kann man jetzt schon daran zweifeln, ob sie im Rahmen des Lehrberufes denn so eingehalten werden können, erfüllt werden können. Chronischer Stress wird ausgelöst für viele Lehrkräfte alleine durch die Tatsache, dass sie ihre körperlichen Bedürfnisse über einen Zeitraum, über Stunden von 8 bis 16 Uhr teilweise gar nicht befriedigen können oder aufs Klo gehen oder solche Sachen, ne? Es ist ja teilweise wirklich absurd. Kommen wir zu den Sicherheitsbedürfnissen. Ja, okay, der Arbeitsplatz ist sicher. So, finanzielle Stabilität ist gegeben. Aber wie kann man denn noch Sicherheit erfahren bei seinem Arbeitgeber? Zum Beispiel in Bezug auf das soziale Miteinander, wie wird miteinander umgegangen, werden hier stabile Beziehungen auf Augenhöhe gepflegt, gibt es also psychologische Sicherheit in dieser Organisation Schule, die für mich ein Arbeitsort ist. Haben meine Schülerinnen und Schüler psychologische Sicherheit in diesem Gefüge und habe ich und meine Kolleginnen und Kollegen psychologische Sicherheit in diesem Gefüge? Haben wir zum Beispiel eine Schulleitung, die rein willkürlich agiert, total launisch ist? Muss jetzt nicht sein, aber all das gibt es ja. Bin ich vielleicht auf dem Kieker und muss fürchten, jederzeit an den Pranger gestellt zu werden in der Fachkonferenz oder vor der Kollegiumsgesamtkonferenz dafür, dass ich ein paar Krankheitstage hatte oder dafür, dass ich eine schwierige Klasse abgegeben habe, weil ich einfach mich dem nicht gewachsen gefühlt habe. Bekomme ich da Schutz? Oder werde ich bloßgestellt? All das trägt ja zu psychologischer Sicherheit bei. Auch Planbarkeit, Verlässlichkeit, ist das gegeben? Oder wird hier alle 3 Tage alles umgeschmissen? Und dann gibt es dafür Sündenböcke. Also da geht es ja ganz stark um das Klima im Kollegium und um die Führungskultur. Und auf noch höherer Ebene geht es ja auch um den Dienstherrn, inwiefern verfügt er über mich? Also es ist ja ein ganz großes Ohnmachtserleben, wenn man gegen seinen eigenen Wunsch abgeordnet wird. Zum Beispiel. Ja, grundsätzlich ist der Beruf sicher. Okay, aber ich bin nicht mehr selbstbestimmt. Zum Beispiel. So, das war die Ebene der Sicherheitsbedürfnisse. Jetzt geht's zur nächsten Ebene, soziale Bedürfnisse. Okay, also es geht darum, Zugehörigkeit zu erfahren, Liebe zu erfahren. Jetzt im Kollegium vielleicht nicht unbedingt amoröse Liebe, aber einen achtsamen, wertschätzenden, freundschaftlichen Umgang. Viele Kolleginnen können das von sich behaupten. Und ich weiß, viele können das von sich behaupten. Das ist schön. Es wird mir auch von unseren Kundinnen und Kunden immer wieder zugetragen, ich habe ein tolles Kollegium. Daran liegt es nicht. Das können nicht alle Lehrpersonen von sich sagen. Ich habe auch schon viel Erfahrung gemacht, dass mir weitergegeben wird, dass es Mobbing gibt, keine Rückendeckung beim Mobbing, dass das hochgereicht wird bis hin zu SchuldezernentInnen und dass da persönliche Feldzüge eröffnet werden gegen die Person, dass es keinen Lehrerrat gibt, der einem da zur Seite steht. Ja, oder man hat einfach mal ins Klo gegriffen mit seinem Kollegium, weil es einfach keine angenehmen Menschen sind. So. Das kann ja auch sein. Aber es gibt natürlich auch die Ebene der sozialen Bedürfnisse, die nicht immer befriedigt werden. Da kann übrigens auch Teamarbeit drunter gefasst werden. Also das Bedürfnis, nicht EinzelkämpferIn zu sein, sondern Probleme gemeinsam zu bewältigen, uns geschlossen Herausforderungen zu stellen und uns dadurch zugehörig und ja, selbstwirksam zu fühlen. Sozusagen, ne? Inwiefern ist das gegeben? Wenn es gegeben ist, super. Wenn nicht, ja. Dann wird da ein basales Bedürfnis nicht befriedigt. So, wir gehen weiter in der Pyramide. Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist jetzt etwas, das eilt schon fast dem Arbeitsort Schule voraus, dass man schon von vornherein weiß, Wertschätzung in dem Beruf begrenzt. Und auch da muss man natürlich zwischen verschiedenen Schulstandorten, Schulen, Führungskulturen unterscheiden. Es gibt Schulen, da gelingt es. Es gibt Schulleitungen, da gelingt es. Es gibt Kollegien, in denen ist ein tolles, wertschätzendes und anerkennendes Miteinander. Vielleicht auch bei der Elternschaft und der Schülerschaft so gegeben. Ist das bei allen Schulen so? Sicherlich nicht. Und dann eben auch nicht bei allen beteiligten Instanzen, die Elternschaft, die Schülerschaft, das Kollegium und so weiter. Anerkennung und Wertschätzung, das wird mir allgemein zugetragen, ist etwas, was doch größtenteils brach bleibt im Lehrberuf. Und mir wird auch immer mal wieder zugetragen von Personen, die wir begleiten, die Vorstellungsgespräche erleben. Und die aus diesen Vorstellungsgesprächen kommen, also sie haben sich dann auf andere Jobs beworben und machen so die ersten zaghaften Schritte vor die Tür, um zu schauen, wie wird da draußen kommuniziert, wie offen empfängt man mich als Quereinsteigerin bzw. Queraussteigerin. Und die zurückkommen aus den ersten Erfahrungen von Vorstellungsgesprächen und die vollkommen erschüttert sind, mit wie viel Wertschätzung ihnen begegnet wurde in diesen Gesprächen. Kann man natürlich auch wieder nicht verallgemeinern, kein Arbeitgeber ist wie der andere, aber unsere Kundinnen und Kunden sind so schlau und durch uns auch so gut geschult in ihrer Auswahl von Arbeitgebern, dass sie wirklich das Risiko auch minimieren, auf Arbeitgeber zu treffen, die so eine Kultur nicht leben. Ne? Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden machen überwiegend Positiverfahrungen, weil sie halt auch schlau auswählen. Genau, und dann kommen Personen zurück und sagen, mir hat seit Jahren und seit Jahrzehnten nicht mehr jemand im beruflichen Kontext so wertschätzend und zugewandt zugehört und mich nach meinen Zielen befragt. Und diese Lehrkräfte gehen erschüttert aus diesen Gesprächen raus, weil ihnen der Spiegel vorgehalten wird, was sie alles nicht hatten an ihrer Schule bislang. Anerkennung und Wertschätzung. Okay, und jetzt kommen wir auf die höchste Pyramidestufe, nämlich die Selbstverwirklichung. Also, kann ich im Unterricht machen, was ich will? Ja, kann man vielleicht in den meisten Fällen. Aber kann ich auf höherer Ebene wirklich auch Lösungen implementieren, die von Dauer sind? Konzepte entwickeln, die von Dauer sind? Ist das so? Kann ich meine eigene Marke, meine eigene Handschrift hier hinterlassen und wirklich auch Dinge außerhalb des Klassenraums mitgestalten? An manchen Schulen ja, auch durch das Engagement in Organen wie der schulischen Steuergruppe oder sowas. An vielen Schulen nicht. Und das Thema Selbstverwirklichung, ja, das wirkt jetzt hier so wie das i-Tüpfelchen, die höchste Spitze der Pyramide, die man ja nicht wirklich braucht. Aber auch das ist ein ganz starker Baustein von beruflicher Zufriedenheit. Anerkennung und Wertschätzung im Übrigen auch. Wer keine Anerkennung und Wertschätzung bekommt, der wechselt in der Regel den Arbeitgeber. Nur nicht in der Schule, weil da haben ja alle akzeptiert, dass man es nicht kriegt. Okay, nach diesem Durchmarsch kannst du vielleicht mir zustimmen, dass auf allen Ebenen dieser Bedürfnispyramide Bedürfnisse eben unter Umständen nicht gestillt werden. Und nicht nur die Sahnehäubchenbedürfnisse, sondern es geht auch um basale Bedürfnisse nach Arbeitsschutz, Rückzug, Lärmschutz, psychologischer Sicherheit, dass ich weiß, man steht mir zur Seite, wenn ich ein Problem habe oder von außen angefeindet werde. Und wenn all das nicht gegeben ist, ist das dann noch Jammern auf hohem Niveau? Und das möchte ich dir für heute mitgeben, vielleicht für die zukünftige Diskussion mit der Person, die dieses Totschlagargument ins Feld führt, aber vor allen Dingen auch für dich selbst, für deinen unerbittlichen inneren Kritiker, deine innere Kritikerin, die dir versucht, dein Erleben abzusprechen. Nein, du erlebst das täglich und du darfst das verändern. Und dabei darfst du im Hinterkopf behalten, ich bin nicht allmächtig, ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin teilmächtig und ich schaue, was davon liegt in meinem Verantwortungsbereich, wie weit kann ich auf diese Dinge einwirken und wo ist es außerhalb der Grenzen, auf die ich einwirken kann. Und du darfst die Konsequenz ziehen, dann das Umfeld zu wechseln. Und das kann dir keiner absprechen, denn es ist dein Leben und es ist deine objektive und vor allen Dingen auch subjektiv empfundene Arbeitszufriedenheit und dein Lebensglück. Und wenn du diese Reise mit uns antreten möchtest, dann, wie immer, findest du den Link zu einem kostenfreien Erstgespräch in den Shownotes und auch auf unserer Homepage isabelprobst.de und da schauen wir gemeinsam, wie wir zusammenarbeiten können, damit du nicht mehr auf hohem Niveau jammern musst, sondern das Jammern möglicherweise gar nicht mehr notwendig wird. Ja, und das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.